Zwischenfälle. Hörgeschichte auf Radio Z.
War da was?
Ja, gegenläufige Erinnerungen.
Die Radikalen der alten Frauen.
Der Aufstand gegen die WAA.
Die renitenten Nonnen des Mittelalters. Zwischenfälle.
Hörgeschichte auf Radio Z.
Die beunruhigende Aktualität der Vergangenheit.
Heute ein Partisanennest. El Chito, das Tibet der Malken.
Wir sind unterwegs mit Anja Pettinelli. Sie ist Naturguide, Wanderführerin und Kennerin des Naturschutzparkes San Vicino zwischen Matelica und San Severino in der Region Marken in Mittelitalien. Wir wandern auf dem Bergrücken des Monte Ferreto. Hinter uns der höchste Berg im Umkreis, Monte San Vicino.
Anja bezeichnet den Monte Vicino heute als minaccioso, als bedrohlich, weil seine Spitze in dunklen Wolken hängt. In ehrfürchtigem Abstand zieht unsere Gruppe an den weißen marchigianischen Kühen vorbei, die hier oben auf über 900 Meter grasen. Dann stoßen wir auf Spuren von Wildschweinen, die die Erde aufgewühlt haben, und Anja zeigt Reste von Aglio, dem wilden Knoblauch, nach dem die Tiere offenbar gesucht hatten.
Doch von Interesse sind nicht in erster Linie die tierischen Spuren, sondern die der Partisanen, die im Zweiten Weltkrieg Widerstand gegen die deutsche Besatzungsmacht leisteten. Hier im marchigianischen Apennin verübten die Deutschen im Frühjahr 1944 zahlreiche Massaker an der Zivilbevölkerung, um deren Unterstützung für die Partisanenverbände zu brechen.
Die Partisanen mussten versuchen, die Übermacht der deutschen Truppenverbände durch ihre Kenntnisse des Gebiets und mit Taktiken des Guerillakriegs auszugleichen. Die Bergkette des Monte San Vicino wurde so für die Resistenza, die italienische Widerstandsbewegung, ein bedeutendes Aktionsgebiet in Mittelitalien, um die Besatzung der Deutschen zu stören und ihre Angriffe abzuwehren. Der weithin sichtbare Berg diente den Partisaninnen dabei als Bezugspunkt.
Nichts, was die Sicht verstellt. Der Monte Vicino war der höchste und von überall erkennbare Berg. Nach ihm ist die gesamte Bergkette benannt. Es gibt mehrere niedrigere Berge, aber der Monte Vicino sticht heraus. Wenn es heute nicht dunstig wäre, könnten wir von hier aus auch den Gran Sasso sehen. Wir würden bis San Bartolo schauen können. Die gesamte Region liegt vor uns. Das heißt, es war einfach für alle, die unterwegs waren, ihn zu identifizieren.
Der hier mit seinem Bataillon operierende Kommandant Mario de Panger, gebürtig aus Istrien, hatte ein Verbindungsnetz rund um den Monte San Vicino geschaffen, das denjenigen, die sich den Partisanenverbänden anschließen wollten, den richtigen Weg aufzeigte.
In der Ferne sehen wir von unserem Standort aus die Torre Pitino. Dieser Turm war einst Teil des mittelalterlichen Verteidigungssystems der Territorialherren von San Severino. In de Pangers Auftrag hatte dort in der Zeit der Resistenza ein jüdisches Paar, Arnos Pollack und seine Frau, die Aufgabe, die Wege und Straßen zu kontrollieren, um Partisaninnen weiterzuhelfen. Sie beobachteten ebenso die Truppenbewegung der Deutschen und gaben die Informationen per Radiosignal an die Partisanen weiter.
Auch Kriegsgefangene unterschiedlicher Nationen konnten den Monte San Vicino leicht ausmachen und sich in der Bergkette den Partisaninnen anschließen. Vielen war nach dem 8. September 1943 die Flucht gelungen, als Italien seine Kapitulation und das Waffenstillstandsabkommen mit den Alliierten proklamierte und die Armee sich zunächst auflöste.
Es gibt ein Tagebuch von Mario de Panga, der alles, was die Partisanen seines Bataillons gemacht haben, aufzeichnete. Er schrieb zunächst auf, was geplant war, und nach der Aktion erstattete er Bericht über den Verlauf der Ereignisse. Ich würde dieses Tagebuch gerne mal im Original lesen, denn es ist äußerst interessant, weil er sehr anschaulich schreibt. Ich kenne es bislang nur in Auszügen.
Darin schreibt de Panger auch von einem Zusammenstoß mit der SS, der als Gefecht am gespaltenen Felsen von El Chito bekannt wurde.
Der heute malerische Ort El Chito bei San Severino in der Provinz Macerata liegt in ca. 800 Meter Höhe und wird wegen seiner prominenten Lage heute auch scherzhaft als das Tibet der Marken bezeichnet. Die Ortschaft wurde im Hochmittelalter auf einer Bergkuppel in mühevoller Arbeit errichtet. Die in der Talsenke liegende Benediktinerabtei veranlasste den Bau des einst mit starken Mauern versehenen Ortes zu ihrem eigenen Schutz.
Noch bis in die 1970er Jahre hinein war El Chito bewohnt. Hier lebten und arbeiteten Holzfäller und Köhler mit ihren Angehörigen sowie Bauernfamilien. 1972 wurde die Grundschule geschlossen und danach verließen die Menschen den Ort. Heute haben hier die Bewohnerinnen und Bewohner aus dem benachbarten San Severino, aber auch aus Rom ihre Ferienhäuser, wenn sie die Stille und das fantastische Panorama genießen wollen.
Was im Hochmittelalter die Benediktinermönche zu ihrer Absicherung bauen ließen, machten sich die Partisanen im Kampf gegen deutsche Nazis und italienische Faschisten zunutze. El Chito wurde ab Herbst 1943 Refugium und Ausgangsort für das Bataillon Mario, das von hier aus Überraschungsangriffe gegen die Deutschen unternahm. Diesen gelang es nie, bisher hervorzudringen, obwohl sie mehrere Wochen lang das Gebiet besetzten, Durchkämmungsaktionen durchführten und die Zivilbevölkerung auf der Suche nach Partisanen terrorisierten.
Gleich nach dem 8. September 1943 ließ sich hier eine Gruppe Partisanen nieder. Sie nannte sich nach ihrem Kommandanten Emilio Ferretti, Gruppo Ferro. Ferretti war Jahrgang 1923, war also noch sehr jung. Er war sofort in die Berge gegangen, als der Befreiungskampf der Resistenza begann. Wie viele junge Männer aus der Provinz Ancona an der Adriatischen Küste fand er Anschluss bei den Partisanen im Bataillon Mario, die hier in der Bergkette des Monte Vicino im Landesinneren operierte. Und es war Tiraborski, der Generalkommandant der 5. Brigade Garibaldi in den Marken, der ihn zum Kommandanten und Politkommissar der in El Chito ansässigen Partisanenbande ernannte, weil er auch eine politische Schulung der Kommunisten erhalten hatte.
Die Partisanen hatten sich nach dem schweren Gefecht vom 24. März 1944 nach El Chito zurückgezogen. Diese sogenannte Schlacht von Valdiola, bei dem die deutschen Truppen unterstützt von italienischen Faschisten die Partisaninnen auf der anderen Seite der Bergkette im Braccano und Rorti angegriffen und Massaker unter der Zivilbevölkerung verübt hatten, endete für die Deutschen zwar in einer Niederlage, doch auch die Partisanenformationen mussten sich erst wieder sammeln und neu organisieren. Am 26. April 1944 erfolgte erneut eine gewaltige Durchkämmungsaktion der Deutschen mit großem Geschütz im Gebiet des Monte Vicino.
Nun wird El Chito zur Protagonistin eines Zusammenstoßes, der erinnert wird als der Zusammenstoß am gespaltenen Fels. Es ist die Straße, die von San Severino hochkommt und durch einen gespaltenen Felsen führt, der einen Durchgang ermöglichte. Das heißt, an dieser Stelle ist die Straße links und rechts abgeschlossen. Nach dem 24. März war ein großer Teil des Bataillon Mario hierher verlegt worden, weil El Chito durch seine Lage sehr gut zu verteidigen war. Auch die unmittelbare Nähe zur Bergkette des San Vicino bot bei einer etwaigen Flucht zahlreiche Verstecke. Die Partisanen hatten die Nachricht erhalten, dass die Deutschen eine weitere Durchkämmungsaktion durchführen würden. Sie hatten natürlich auch ihre Spione, Leute, die sich als Faschisten tarnten und dann Informationen an die Partisanen weitergaben. So waren die Partisanen also vorbereitet.
Was jetzt folgt, lässt sich dem erwähnten Tagebuch von Mario de Panger entnehmen.
Es ist ein stürmischer Tag mit dichtem Nebel. Wir können nicht weiter als 10 Meter sehen. Es weht ein heftiger Wind und regnet ununterbrochen. Um 8 Uhr morgens breche ich mit einer Gruppe von 8 Männern von El Chito nach Valdiola auf. Doch schon nach 500 Metern treffen wir auf einen Wachposten. Er warnt uns, dass uns eine große Anzahl feindlicher Soldaten von Kijano in Richtung El Chito entgegenkommt. In El Chito ist noch immer ein großer Teil unseres Bataillons.
Und das hieß, die Partisaninnen befanden sich in größter Gefahr. Die Gruppe beschließt, sich in der Macchia bei dem gespaltenen Fels zu verstecken, bis die Deutschen kommen. Der Nebel gibt ihnen dabei Schutz. Es ist Teil der Guerillataktik, das Überraschungsmoment für sich zu nutzen, um die Übermacht der deutschen Armee und SS zu bezwingen. Die sind zahlenmäßig stärker, besser und stärker bewaffnet und motorisiert.
Und tatsächlich gelingt der Angriff. Als die SS-Männer den Felsspalt passieren, können die Partisanen 7 von ihnen töten, darunter 3 höhere Offiziere. Doch der Rest der Soldaten kann fliehen. Die Partisanen um Mario ziehen sich vorerst wieder in das Versteck zurück und harren im Regen aus, um die Gefahr einschätzen zu können, bis sie weiterziehen.
Riprendono quindi la marcia verso Valdiola, ma a un certo punto sentono uno scoppio. Sie nehmen also wieder den Weg nach Valdiola auf, doch plötzlich hören sie Schüsse. In diesem Moment passiert, was hier erinnert wird als das Massaker der Casa Falistocco. Die Deutschen hatten den Weiler von Valdiola angegriffen und das Bauernhaus der Familie Falistocco in Brand gesetzt. 4 Menschen werden getötet, die dort zu Tisch sitzen. Familienmitglieder der Familie Falistocco und andere Bauern. Sie kommen dorthin und es gelingt den Partisanen noch, die Täter zu fassen. Noch vor Ort werden 3 italienische SS-Männer als schuldig hingerichtet.
An diesem Mittwochvormittag des 26. April 1944 sind 12 Personen auf dem weit abgelegenen Bauernhof anwesend. Familienangehörige, Bekannte, die 3 Kinder zwischen 2 und 8 Jahren von Armando, dessen Frau noch mit einem 4. Kind schwanger ist. Wie die Überlebenden berichteten, sind es an die 10 SS-Männer in Begleitung von italienischen Faschisten. Sie haben Bauern eines anderen Weilers bei sich, die sie als lebende Schutzschilde nutzen wollen, würden sie von Partisaninnen angegriffen. Sie schlagen die Tür ein und dringen in das Bauernhaus vor. Sie befehlen der Bäuerin Ottilia Falistocco, ihnen Essen zu kochen. Dann durchsuchen sie das Haus nach Spuren von Partisanen. Nichts wird gefunden. Nur im benachbarten Herrenhaus finden sie leere Mehlsäcke, Munition und Feldbetten. Das reicht, damit die Bauernfamilie als Unterstützerin von Partisanen gilt.
Die weiteren Ereignisse weiß man aus den Erzählungen der Überlebenden. Die Frauen mussten mit den Kindern das Haus verlassen. Dann wurden die 4 anwesenden Männer je zu 2 mit Maschinengewehren erschossen. Der 65-jährige Großvater Venturino Falistocco und der 29 Jahre alte Köhler Marino Costantini, der nur zufällig an diesem Tag vor dem starken Regen Schutz bei der Familie gesucht hatte. Eine Viertelstunde später wurden der 32-jährige Sohn und Familienvater Armando Falistocco und Giuseppe Poeta erschossen. 44 Jahre alt. Er hatte als Knecht auf dem Bauernhof gearbeitet. Sie waren allesamt unbewaffnete Zivilisten und wurden beiläufig, grundlos und ohne eine Chance auf Verteidigung ermordet.
Bei ihrem Abzug plünderten die Deutschen das Haus, nahmen das Pferd sowie die 2 Kühe der Familie mit sich, töteten das Schwein und luden es auf das Fuhrwerk. Sie zündeten das Gehöft mit Scheune, Heuboden und Bauernhaus an und hinterließen einen zerstörten Weiler. Die überlebenden Frauen versuchten, die Leichname ihrer Männer vor der vollständigen Verbrennung zu retten.
Die Bilanz am Ende des Tages lautete: 2 tote Partisanen, Antonio und Bondi Lubiano, die bei Kijano ermordet wurden. Und 16 tote Zivilpersonen sowie mehrere verbrannte Häuser, darunter das von Valdiola. Aber es wurden auch andere zerstört, so zum Beispiel in Uliano und St. Elena.
Für diese Verbrechen wurde nie ein Deutscher zur Rechenschaft gezogen. Durch die Zusammenstöße mit den Partisanen erfuhren sie einige Verluste am gespaltenen Fels, wie wir hören konnten.
Der gespaltene Fels liegt an der Straße, die von El Chito nach San Severino führt. Von hier aus können wir das nicht sehen. Man sieht es von El Chito aus, zumindest glaube ich das. Auf jeden Fall sind die Straße und diese Wegstrecke schon ziemlich versteckt.
Wir laufen weiter den Bergrücken des Monte Ferreto entlang, bis wir das Partisanennest El Chito von oben aus sehen können.
Anja, die die natürlichen Gegebenheiten ausgezeichnet kennt, erklärt uns die Herkunft des Namens.
Wir haben hier die Steineiche. Der einzige Laubbaum, der seine Blätter im Winter nicht verliert. Das ist typisch für dieses mediterrane Klima. Am Monte Cornero an der Küste ist die Steineiche sehr verbreitet. Hier im Apennin hat sich die Steineiche dem raueren Klima angepasst und ist sogar in weiter oben liegenden Bergregionen zu finden. Sie braucht einen felsigen Untergrund und wächst nur am Südhang. Dieser Lecho, so der Name dieses immergrünen Laubbaumes, ist vermutlich der Grund für die Namensgebung El Chito. Das ist die wahrscheinlichste Hypothese für diesen Namen, weil hier ein ganzer Steineichenwald existiert.
Bevor unsere Wanderung beim Mittagsimbiss auf der Wiese am Rifugio Cantuccio in dem einstigen Partisanennest El Chito endet, werfen wir einen letzten Blick auf die großartige Landschaft der Marken. Wir sehen in der Ferne den See von Cingoli, die verstreuten Orte, die grüne Kulturlandschaft. Auf die Frage, ob damals vor 7 Jahrzehnten die Gegend auch schon so besiedelt war oder ob weniger Menschen hier lebten, antwortete Anja:
Im Gegenteil, früher war unsere Region noch viel dichter bewohnt. Besonders im marchigianischen Apennin hat nach 1945 eine große Landflucht eingesetzt. Und viele sind an die Küste gezogen, wo es mehr Industrie und Arbeitsmöglichkeiten gab als hier im Landesinneren. Hier gab es also einen starken Rückschnitt und viele Probleme dadurch, dass viele weggingen. Einst lebten viel mehr Menschen hier.
Die Erinnerung an das Massaker von Valdiola und die erfolgreich operierende Banda Mario ist vor Ort noch sehr präsent. Außer Wanderführerin zu sein, ist Anja auch Mitglied im AMPI, dem Partisaninnenverband, dem mittlerweile die nachfolgenden Generationen angehören. Sie führen zum Beispiel Wanderungen wie die nach El Chito durch und halten das Andenken an die Opfer und an die Partisaninnenbewegung aufrecht.
Wir danken Anja Pettinelli für diese aufschlussreiche Exkursion zum Monte Vicino und nach El Chito und für die Genehmigung zur Aufnahme.
Die Musik für diese Sendung stammte von Jason Shaw, Springtide und David Chastain.
Wir danken Beate Benewitz, die die Übersetzungen eingesprochen hat.